Jeder von uns lebt so in seinem eigenen kleinen Reich. Seine Familie, seine Arbeit, sein Haus, sein Zimmer, seine Gemeinde. Nun, ihr wisst schon, das habe ich das letzte Mal schon mal gesagt. Wir sind täglich darum bemüht, dieses kleine Reich irgendwie uns untertan zu machen, darin zu leben, uns wohlzufühlen. Und ihr wisst auch, dass dieses kleine Reich, wenn wir Christen werden, in größter Gefahr steht. Denn Gott will sich nicht sein Reich mit unserem Reich teilen. Nun, wir haben letztes Mal über den Zorn geredet. Ein Zorn, den wir nutzen, um dieses kleine Reich in unserem Leben zu verteidigen. Wir haben letztes Mal darüber geredet, was ist Zorn? Ich will das heute nur kurz wiederholen. Wir haben letztes Mal uns darüber Gedanken gemacht, warum wir überhaupt zornig werden. Auch das will ich nur kurz wiederholen. Und worüber wir uns heute sehr viel intensiver Gedanken machen wollen, ist, wie werde ich frei vom Zorn? Nun, ich möchte noch einmal die Verse aus Epheser 4, Vers 26 und 27 lesen. Den 27. Vers nehme ich heute mit dazu, weil er eben so als Ergänzung zu diesem Zornesvers aus Epheser 4 sehr gut passt. Ihr erinnert euch, Epheser ist geschrieben, um der Gemeinde die Segnungen der Gemeinde zu sagen, die vielen Segnungen, die wir in Christus haben. Und in der zweiten Hälfte dieses Epheser-Buches schreibt Paulus all die vielen Eigenschaften auf, die wir als Christus zeigen sollten, wie sie uns verändern sollten, weil wir von Jesus Christus so viel bekommen haben und er uns mit so viel gesegnet hat. Und nun heißt es hier in dem Abschnitt, wo es, wie ich gerne sage, um Charakterbildung geht, das heißt es in Vers 26 und 27, zürnt und sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Nun, vielleicht sagt ihr mir hier, Andreas, du hast ja aus der Schlachter 2000 gelesen und hast dich da ein bisschen verlesen. Denn die Schlachter 2000 sagt nicht, zürnt und sündigt nicht, sondern sie sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Und da mag es ja für den einen und anderen durchaus auch einen gewissen Unterschied geben. Wenn es heißt, zürnt ihr, so sündigt nicht, das klingt dann so, wenn es dir schon passiert ist, zornig zu werden. Du es eigentlich nicht wolltest, aber es ist eben passiert, dann sündige wenigstens dabei nicht und polter nicht los, schreie nicht oder verkriech dich nicht schmollend in dein Schneckenhaus. Aber nein, ihr könnt die Elberfelder lesen, die revidierte oder auch unrevidierte Elberfelder. Ihr könnt auch ins Griechische gucken, wenn ihr des Griechischen mächtig seid. Und ihr werdet dort sehen, dort steht tatsächlich zürnt. Gut, man kann sich jetzt, wenn man tiefer ins Griechische guckt, ein bisschen darüber streiten, ob das nun ganz so ist oder nicht, weil man das ein bisschen unterschiedlich auslegen kann. Aber in seinem Gesamtzusammenhang, wenn man das mal so als ganzen Satz nimmt, muss man sagen, dort steht ein Befehl. Sei zornig. Aber wenn du zornig wirst, sündige dabei nicht. Und das ist ja eben unser großes Problem. Wie kann ich zornig werden und nicht sündigen? Denn ich glaube, jeder Ehrliche hier unter uns wird ziemlich sicher sagen können, wenn ich zornig werde, dann geht das mit einer Menge Sünde ab. Manchmal versteckt, ganz geheim, keiner merkt es mit, das ist nur in meinem Herzen. Manchmal so offensichtlich, dass selbst die Nachbarn merken, dass dort eine Menge Sünde unten geschieht. Nun, nochmal kurz zur Wiederholung und für die, die das letzte Mal nicht mitbekommen haben. Was ist Zorn? Zorn ist eine Emotion. Also das ist ein Gefühl, das ich fühle, aber gleichzeitig einen Ausdruck gibt. Also Emotion ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist etwas, was sich in Taten, in Mimik, in irgendetwas in meinem Körper äußert. Also das ist Zorn. Zorn ist nie grundlos. Zorn sagt immer, es ist wichtig. Das, was dort geschieht, worauf ich zornig bin, ist wichtig. Zumindest empfindet der zornige Mensch das so. Zorn ist immer moralisch. Zorn sagt, es ist falsch, was dort passiert. Sonst wäre ich ja nicht zornig. Wenn das alles gut wäre, würde ich nicht zornig sein. Aber das ist falsch, was dort passiert. Zorn ist immer beurteilend. Zorn sagt, das ist falsch und das ist ungerecht, was dort passiert. Zorn hat immer einen Auslöser. Also es gibt eine Situation, die dazu führt, dass ich zornig werde. Diese Situation ist nicht der Grund, warum ich zornig werde, aber sie führt dazu. Zorn ist ein starkes Motiv zu handeln. Also nicht einfach auf den Stuhl relaxed sitzen zu bleiben, sondern aufzuspringen und reinzuschlagen, wenn es nötig ist. Oder mal klar Wort zu machen. Und Zorn ist auch ein Teil des Ebenbildes Gottes. Gott ist ein Gott, der zornig ist. Aber wie sagt die Bibel über Gottes Zorn? Gott ist, wer hat es zum letzten Mal behalten? Er ist langsam zum Zorn. Ja? Gott ist langsam zum Zorn. Das macht einen ganz großen Unterschied. Nun, ganz kurz zu dem, was Zorn ist. Die andere Frage letztes Mal war, warum werden wir zornig? Nun, hier müssen wir fragen, nach welchem Recht urteilt dein Zorn? Wessen Gerechtigkeit beurteilt dein Zorn? Wessen Wille soll geschehen? Wenn Zorn sagt, das ist falsch, wonach richtest du dich, wenn du zornig wirst? Wenn Zorn sagt, das ist wichtig, was ist dein Maßstab für Dinge, die wichtig sind und für Dinge, die nicht wichtig sind? Der typisch menschliche Zorn ist, als Beispiel, jemand beansprucht deine Zeit. Du hast etwas vor, das mag gut und wichtig sein, aber es sollte zeitnah erledigt werden, du willst es hinter dich bringen und nun kommt einer dazwischen und er fordert deine Zeit. Er bittet dich um einen Gefallen, er gibt dir eine Aufgabe oder es ist ein Hindernis, das es dir jetzt nicht erlaubt, das zu tun, was du gerne machen würdest. Vielleicht ein technischer Defekt und du kannst das nicht erledigen und du wirst ärgerlich. Dein Wille ist gebrochen. Nicht gebrochen, sondern dein Wille ist nicht geschehen. Dein Gesetz wurde übertreten. Dein Gesetz, dein Wille lautete, heute Abend werde ich das und das machen. Und genau das kannst du jetzt nicht tun. Und du wirst auf den Menschen, der dich daran hindert, ärgerlich. Du wirst auf die Geräte ärgerlich, die nicht funktionieren. Oder vielleicht bist du selbst gar nicht in der Lage dazu, weil du viel zu müde, krank geworden bist oder was auch immer. Und du ärgerst dich darüber. Eine Erkältung an dem einen Tag macht nichts, denn es ist gut, ich brauche nicht zur Arbeit gehen. Aber heute ist es so schlimm, plötzlich ist die Erkältung böse geworden. Das war nicht die Erkältung, sondern sie hat dich daran gehindert, deine Arbeit zu tun, die du jetzt gerne tun wolltest. Das löst Zorn aus. Ein typisch menschlicher Zorn. Dein Wille wurde gebrochen. Ärger steigt auf, du bist bereit, für deine Pläne zu kämpfen, du bist bereit, Menschen zu beschimpfen, damit sie dich in Ruhe lassen und du deine Sachen machen kannst. Und dein ganzes Inneres schreit, mein Wille geschehe und mein Reich komme. Das ist Zorn. Oder es geht irgendetwas kaputt. Wir hatten letztes Mal das Beispiel mit dem Auto und du kannst nicht dorthin fahren, wo du hinfahren möchtest. Du polterst, du regst dich auf über die Firma, die vor kurzem dein Auto gecheckt hat und es nicht gesehen hat. Vielleicht ärgerst du dich darüber, dass es schon wieder Kosten mit sich bringt und alles in dir ruft, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Ich möchte es gerne so haben, dass es so funktioniert, dass es in mein Leben schön hineinpasst. Und wenn mein Reich nicht gebaut wird, dann wehe dir. Dann wird meine Gerechtigkeit dafür sorgen, dass du deine Strafe bekommst. Wie auch immer die Strafe dann aussieht. Nun, wir haben geschaut, warum Gott zornig wird. Und es gibt zwei große Grenzen, die Gottes Zorn beschreiben und eingrenzen. Erstens, Gottes Zorn richtet sich gegen das, was wirklich böse ist, nach seinem Maßstab. Und zweitens, Gott ist langsam zum Zorn. Das sind die zwei großen Unterschiede zwischen dem Zorn des Menschen und dem Zorn Gottes. Der Zorn des Menschen ist regelmäßig mit verschiedenen Charaktereigenschaften voller Sünde vergesellschaftet. Ungeduld, Gott aber ist geduldig. Unser Zorn ist oft verletzend, aber Gott heilt. Er ist bemüht, den zu heilen, der zerbrochenen Herzens ist. Das ist schon seltsam, ne? Dein Zorn zerbricht das Herz des anderen, aber du, Gott geht hin, Gott, der auch zornig ist, der über die Sünden des anderen auch zornig ist, und doch hat er so viel Liebe und Gnade gleichzeitig, dass er bestrebt ist zu heilen, obwohl der Mensch ihm gegenüber so viel Sünde getan hat. Unser Zorn ist unbarmherzig, Gott aber ist barmherzig. Unser Zorn geht sehr oft mit Stolz einher. Das, was ich will, das ist wichtig, wichtiger als deine Ideen, wichtiger als deine Pläne für diesen heutigen Abend. Und unser Stolz geht immer mit Egoismus einher. Aber Gott hat uns dazu geschaffen, damit Gott in unserem Leben im Mittelpunkt steht. Nun, wir wollen festhalten, dem Wesen des Zorns nach ist Gott uns gleich. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Auch wir werden aus den gleichen Gründen zornig wie Gott, von dem Prinzip her. Zorn sagt, was dort passiert, ist falsch. Und es ist wichtig genug, dass wir uns dagegen wenden, dass wir etwas unternehmen. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Gott im Gegensatz zu uns Menschen langsam zum Zorn ist, voller Gnade und Liebe, und dass Gottes Zorn immer gerecht ist, nach seinem Gerechtigkeitsmaßstab, gegen das gerichtet ist, was wirklich böse ist, während unser Zorn gegen das gerichtet ist, was uns nicht gefällt. Wir machen uns selbst zum Maßstab. Das ist das große Problem. Nun wollen wir zu dieser wichtigen Frage gehen: Wie werde ich frei von dem Zorn? Nun, vielleicht heute so viel. Es gibt so ein Grundgerüst, wie Veränderung aussieht. Wenn du in irgendeiner Sache eine Veränderung haben willst, in deinem Charakter, wenn wir jetzt im christlichen Bereich reingehen, dann können wir uns ganz grob drei Stufen nehmen. Und die kann man auch auf den Zorn anwenden. Das erste ist Erkenntnis. Erst einmal musst du überhaupt wissen, worum es geht, und erkennen, dass du falsch liegst. Das zweite ist Buße. Du musst umkehren, du musst eine Entscheidung treffen, das nicht zu tun, um Vergebung bitten, es bereuen, wirklich bereuen, und gleichzeitig sagen, ich will den anderen Weg gehen und ich will Veränderung. Und der dritte Schritt ist Wachsen in der Gnade. Also wachsen in dieser Eigenschaft, in der du wachsen sollst. In unserem heutigen Beispiel wird es Zorn sein. Dort den Zorn abzulegen, beziehungsweise langsam zum Zorn zu werden. Und wenn wir alle diese drei Dinge zusammenpacken, dann können wir sagen, neu machen, auswechseln. Und so hat Jesus aus uns eine neue Kreatur gemacht, in dem Moment, als er uns zu einem neuen Leben wiedergeboren hat. Nur muss vieles, viele Einzelteile, die müssen verändert werden. Nun, es gibt drei Fragen für die erste Hilfe jeder Art seelsorgerlicher Probleme. Sie sind nicht immer exakt in dieser Art und Weise sehr hilfreich, je nachdem, um welches Problem es sich handelt. Aber grundsätzlich, ich sage es euch jetzt einfach, damit ihr euch solche Dinge merken könnt. Das ist nicht so schwer. Erstens, sage, was fühlst du? Zweitens, sage, was denkst du? Und drittens, was weißt du? Was fühlst du? Was denkst du? Was weißt du? Nun, ich werde es heute ein bisschen ausführlicher machen, aber vom Prinzip her geht es auch beim Zorn und bei den Situationen, in denen wir zornig werden, durchaus um diese drei Schritte. Sie sind dort mit drin. Aber ich möchte, dass es euch einfach einmal, schreibt es euch am besten auf, das ist etwas, wo ihr in vielen euren Lebenssituationen, wo ihr denkt, dass hier etwas schiefläuft, wo ihr denkt, das ist so ungerecht, dass Gott das zugelassen hat, wo ihr all die Klagen gegen Gott habt oder gegen andere Menschen. Was fühlst du, was denkst du und was weißt du? Und das ist so hilfreich als Grundgerüst. Es regelt nicht gleich jedes Problem. Nun, wie werde ich frei vom Zorn? Wir könnten vielleicht auch fragen, wie kann ich denn zornig werden, ohne zu sündigen? Wie kann ich diesem Auftrag hier nachzukommen, von dem Paulus hier spricht, zürnt und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wir möchten das heute ein bisschen genauer erschauen. Nun, ich werde diese Antwort in zwei Teilen geben und das ist in dem Wochenblatt auch als die zwei Unterpunkte des dritten Punktes aufgeführt. Das erste ist, lege den Zorn ab. Und das zweite ist, werde richtig zornig. Richtig, in einer richtigen Art und Weise. Ich hatte ihn gerechten Zorn genannt, weil die Bibel ihn so nennt, also der sogenannte heilige Zorn, von dem der ein und andere immer wieder mal spricht. Der gerechte Zorn, wie die Bibel ihn nennt, werde gerecht zornig. Nun, Zorn entstammt den tiefsten Motiven. Wer das jetzt mit mir nicht folgen kann, wer hier nicht einverstanden ist, den werde ich verlieren. Aber Zorn entstammt den tiefsten Motiven. Zorn fördert also zutage, was in deinem Herzen ist. Zorn ist so etwas wie ein Fenster. Wie ein Fenster in dein Herz, wer dort auf dem Thron sitzt und wessen Gesetz in deinem Herzen befolgt wird. Ich erinnere, unter Zorn verstehe ich, wenn ich heute diese Predigt halte, nicht nur das, was wir schlechthin als Zorn bezeichnen, sondern all seine Verwandten, die mit Zorn mit zusammenhängen, wie zum Beispiel Wut, Jähzorn, Ärger, Schmollen, Selbstmitleid, Nörgeln, Unzufrieden sein, genervt sein. Das sind so alles Dinge, die mit dem Zorn zusammenhängen. Natürlich sind sie unterschiedlich und Wut ist nicht das Gleiche wie Ärgern. Die Ausprägung ist eine andere. Und wenn sich jemand beleidigt in sein Schneckenhaus zurückzieht, ist es natürlich auch nicht das Gleiche wie der Jähzornige, der alles zerschlägt. Das ist mir schon klar. Es sind unterschiedliche Ausprägungen, aber das Grundprinzip ist das Gleiche. Ich bin der Meinung, dass nichts besser in die tiefe Motive unseres Herzens hineinblicken kann, wie unser Ärger. Es gibt nichts Besseres, das dir und auch deinem Nächsten offenbart, was in deinem Herzen drin ist, wie dein Zorn und dein Ärger. Wie gesagt, Zorn ist wie ein Fenster, durch das man gucken kann, wie dein Herz wirklich aussieht. Du magst nach außen schön scheinen, ärger jemanden so lange, bis er explodiert und du weißt, was in ihm ist. Mach's lieber nicht extra. Es gibt genug Situationen im Leben, wo das schon von alleine kommt. Nun, wir brauchen jetzt aber ein paar Werkzeuge, um das Ganze herauszufinden. Wie können wir herausfinden, was der Zorn tatsächlich offenbart? Und ich möchte euch hier ein paar Fragen an die Hand geben, euch ermutigen, sie euch aufzuschreiben. Es wird schwer, all dieses immer zu behalten. Aber vielleicht kann man sagen, wir wollen das an vier Schlagworten Eselsbrücken bauen. Vier Schlagworte, wenn ihr die behaltet, vielleicht die ersten drei, könnten sogar schon reichen, dann ist euch geholfen, im Alltag eine Eselsbrücke zu bauen durch dieses Schlagwort, um damit umgehen zu können. Erstens, diese Anleitung hat immer etwas mit Umständen zu tun. Sowohl die Anleitung, wie man Zorn, den schlechten Zorn wegnimmt, als auch wie man den richtigen Zorn anzieht. Umstände. Oder wir könnten das sagen, Wahrheit. Das zweite ist die Reaktion unserer Handlungen. Und das dritte sind die Motive, also die tiefer liegenden Ursachen. Nun, das vierte ist das Ergebnis, also die Folge von dem, was wir dort tun. Und diese Werkzeuge sind Fragen. Und wie ihr alle wisst, kein Werkzeug erfüllt gut seine Aufgaben, wenn wir es falsch gebrauchen. Manchmal können wir mit einigen Werkzeugen, wenn wir sie falsch gebrauchen, gar nichts erreichen. Insofern müssen wir die Fragen natürlich ehrlich beantworten. Sowohl die richtigen Fragen stellen, als auch sie ehrlich beantworten. Nun, der Dreh- und Angelpunkt ist das Motiv unseres Herzens. Wir sollen als erstes den Zorn ablegen. ruft die Bibel uns zu. Epheser 4, 31, Kolosser 3, 8. Jesus spricht darüber in Matthäus 5. Er sagt, wer seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Und wer auch noch über ihn schimpft, der ist des höllischen Feuers schuldig. Zorn ablegen heißt also egoistische Motive als solche erkennen und göttliche Motive anzunehmen. Die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist die Frage nach den Umständen. Was sind die Umstände, die deinen Zorn hervorgerufen haben? Zum Beispiel der kaputte Gegenstand. Das kaputte Auto, das zu ersetzende Teil, kommt erst in 2 Wochen. Das sind die Umstände. Das Auto ist kaputt, es fährt nicht mehr. Das Teil kostet 500 Euro. Es kommt erst in 2 Wochen. Du kannst deine Arbeit nicht mehr aufsuchen. Du musst irgendwelche Umstände machen oder du kannst nicht in den Urlaub fahren, wie du es geplant hattest, wenn das auch noch vor dem Urlaub passiert ist. Das sind die Umstände, in denen wir leben. Oder dein Handy ist defekt, es lädt nicht mehr, du bist nicht erreichbar. Du kannst keine Nachricht mehr abschicken, du kannst nicht mehr sagen, wie es dir geht. Du kannst nicht mehr erfahren, wie es mit den anderen steht. Und die Nummern hat ja kaum noch einer im Kopf und im Buch auch nicht. Also in dem Buch, das jetzt gerade nicht erreichbar ist, weil der Akku leer ist. Und das ist ein Umstand, wenn etwas kaputt ist. Oder wenn jemand deine Zeit beansprucht hat, dann ist der Umstand vielleicht, dass du gerne dich in die Ecke setzen wolltest und Ruhe haben wolltest und jemand kommt und will dir die nächste Aufgabe geben, bittet dich um einen Gefallen oder du kannst eine Aufgabe nicht erledigen, weil ein Gerät defekt ist. Das sind die Umstände. Die zweite Frage, die wir uns stellen, ist, wie reagiere ich? Nun, wie kannst du darauf reagieren? Du kannst schimpfen. Du kannst denjenigen, der jetzt von dir auch noch die Zeit dir wegnimmt, der deine Zeit beanspruchen will, den kannst du ordentlich zusammenpfeffern, damit er auch ja nicht auf die Idee kommt, dir noch eine Aufgabe zu stellen. Oder du ziehst dich einfach in dein schmollendes Schneckenhaus zurück und bist beleidigt. Du tust dir selber leid und sagst, immer muss ich alles machen und die anderen haben immer wieder die Ruhe und ich nicht. Und am Ende bleibt sowieso alles immer auf mir hängen. Und die Kinder tun es nicht und die Eltern können es dir auch ab und zu mal selber machen. Das sind unsere Möglichkeiten, wie wir reagieren. Es sind Umstände, es sind Reaktionen. Das sind noch die einfacheren Antworten, die wir geben können in jeder Situation. Die sehr viel schwierigere ist, was sind deine Motive? Die Motive tatsächlich herauszufinden, ist eine sehr viel schwierigere Sache. Warum tust du, was du tust? Wenn dein Handy kaputt gegangen ist und du kannst jetzt nicht mehr Nachrichten schreiben und du kannst auch nicht mehr lesen, was andere dir geschrieben haben oder du kannst deine Handyspiele nicht mehr spielen, warum wirst du dann ärgerlich? Was bewegt dich dazu, gleich am nächsten Tag hinzugehen und ein neues Handy zu kaufen? Denn ein Handy, das nicht mehr lädt, ist nicht mehr zu gebrauchen. Also, du kannst auch nicht eine Woche warten, bis das billigere Handy ankommt. Nein, sofort, ich brauche es heute. Was motiviert dich dazu? Es kann zum Beispiel sein, dass du ein besonderes Geltungsbedürfnis hast. Was werden die anderen von mir denken, wenn ich nicht gleich auf deren Fragen antworte? Stellt euch mal vor, die stellen mir eine Frage und ich lese die Nachricht gar nicht. Und die sehen ja, ob ich die gelesen habe oder nicht. Oder die erwarten von mir, dass ich irgendeinen Kommentar dazu gebe. Sie wollen ein Like von mir und ich kann nichts geben. Was denken die denn von mir? Oder sagst du, was soll ich jetzt mit meinen ganzen langen Abenden anfangen? Ich habe keine Lust, im Haushalt zu helfen und ich würde mich natürlich sehr viel lieber zurückziehen. Ich will meine Spiele spielen, ich komme nicht weiter. Ich bin in einer Gruppe, wo wir spielen und ich kann dort nicht mehr mitmachen. Oder dein Plan, dein Kalender ist auf dem Handy und nur dort. Und du weißt nicht mehr, was du demnächst machen sollst. Du weißt nicht mehr, wann du welche Dienste zu tun hast, welche Schicht du hast oder oder welche Termine du hattest, du kriegst schon Panik. Was werden die Leute bloß denken, wenn ich hier irgendwelche Termine verpasse? Ein anderer Grund kann Geld sein. Ja, warum ist es für dich so schlimm, dass das Auto kaputt ist? Möglicherweise war die Fahrt halb so schlimm, das sollte der Tierpark sein. Okay, wir setzen uns auf die Fahrräder und fahren halt eben diese 5 Kilometer. Aber dass es schon wieder 500 Euro sind. Und du hast möglicherweise finanzielle Sorgen. Oder du kannst nicht mehr so viel zur Seite legen, wie du gerne zur Seite legen würdest. Du sparst nicht mehr so schnell und sagst, dann können wir auch nicht mehr einen guten Urlaub machen. Deine Wünsche, sie schwinden dahin. Geld kann ein Motiv sein. Andere Motive sind Menschenfurcht. Was denken die anderen von mir? Jetzt nimmt er auch noch das billige Ersatzhandy seines Vaters, das der schon seit zwei Jahren nicht mehr braucht. Das geht nicht. Was denken die anderen von mir? Oder was denken die anderen von mir, wenn ich mit so einem halb kaputten Fahrrad daherlaufe? Es funktioniert noch ganz gut, ja, aber das ist nicht mehr das, was die anderen haben. Und Kinder können, auch Erwachsene, können sogar zornig werden, weil sie nicht bekommen, was sie wollen. Es ist nicht so gut wie das, was ich haben wollte, also ärgern sie sich darüber. Ach, es gibt so viele Gelegenheiten, zornig zu werden. Ihr kennt das selbst alles. Warum wirst du zornig? Was ist es in deinem Herzen, das dazu führt? Nun, ich hatte mit dem Auto gesagt, wir können ein bisschen beweisen, dass es nicht das kaputte Auto ist, das uns zornig macht. Wenn du nämlich eine Fahrt zu machen hast, die du nicht machen möchtest, ja, sie kostet dir 1 Stunde Fahrt und du sagst, ach, eigentlich habe ich keine Lust, dahin zu fahren. Aber jemand hat dich um einen Gefallen gebeten und du sagst, na gut, ich mache das für dich. Und nun ist das Auto kaputt und du sagst, oh, tut mir leid, ich kann jetzt nicht, das Auto ist kaputt gegangen, ich muss es erst in die Werkstatt bringen. Und du bist, ach, passt ganz gut, ne? Vielleicht wird die Versicherung auch sogar alles bezahlen, du hast kein Geld sorgen, dann ist dir das kaputte Auto plötzlich willkommen. Du musst nicht das tun, was du nicht tun wolltest. Deswegen ist Ärger so ein guter Indikator dafür, dir zu zeigen, was in deinem Herzen deine tiefsten Motive sind, warum du etwas willst und warum du etwas nicht willst. Aber du musst ehrlich die Fragen beantworten. Was sind die Umstände, die dazu geführt haben? Wie reagierst du darauf? Ist es irgendetwas aus der Familie Zorn, wie du darauf reagierst? Und was sind die Motive? Worum geht es dir wirklich? Was könnte man sagen, wenn das nicht das Problem wäre, würde mich das nicht zornig machen? Wenn Geld nicht das Problem wäre, wäre das alles halb so schlimm. Oder wenn mein Ansehen, was die Leute von mir denken, nicht das Problem dabei wäre, alles halb so schlimm. Wenn ich meine Ruhe bekäme und niemand meine Zeit von mir haben will und ich einfach auch mal in Frieden ganz normal meinen Tagesablauf selber planen kann, ohne dass er gestört wird, wenn ich das hätte, dann wäre das andere kein Problem. Mit solchen ehrlichen Antworten auf diese Fragen weißt du, was wirklich in deinem Herzen das Problem ist, was deine Götzen sind. Der Thron unseres Herzens. All diese Motive, sie laufen dahin, uns zu zeigen, wer dort auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Und das bin ich mit meinen Wünschen. Ich verhalte mich wie ein kleiner Möchtegern Gott und sage, das ist Gesetz, jenes soll bitte sein und das darf auch nicht kaputt gehen. Und wenn das alles erfüllt ist, wenn alle mir dienen und alles mir passend ist, gut, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich auch nicht zornig. Aber wehe, jemand erfüllt nicht meinen Willen. Wehe, mein Reich kommt nicht und mein Wille geschieht nicht. All diese kleinen Möchtegern-Götter, ja, wie Geld, Besitz, Gesundheit, bequemes Leben, Ansehen, all diese kleinen Möchtegern-Götter in deinem Herzen entscheiden die Motive, warum du zornig wirst. Und sie verraten dadurch, wer in deinem Herzen wirklich regiert. Nun, Du kannst jetzt noch die Frage stellen, was ist die Folge davon? Wie viele Familien gehen kaputt durch Streit, weil Zorn zum regelmäßigen Streit führt? Wie viele Beziehungen gehen kaputt und wie viel machen wir uns selbst das Leben kaputt, weil wir irgendwann in Bitterkeit verfallen? Erst sind wir kalt, ziehen uns zurück, selbstmitleidig, dann kommt Bitterkeit. Wie viel geht kaputt dadurch, dass wir wütend auf andere schreien und die anderen Leute sich zurückziehen und mit uns gar nichts mehr zu tun haben wollen? Nun, ich weiß, jeder hat eine andere Art, seinen Ärger auszudrücken. Aber wie viel geht dadurch kaputt? Nun, wie kommst du aber dazu, richtig zornig zu werden? Und ich habe euch erstmal gesagt, diese Art von Zorn, die sündig ist, müssen wir ablegen. Heißt, wir müssen uns fest entscheiden, wir wollen das nicht tun. Tue Buße. Das heißt, bereue wirklich, dass du derjenige bist, der auf seinem Thron sitzt und seinem Herzen und Gott spielen möchte und dass du tatsächlich wegen deiner Geldliebe, wegen deiner Liebe zu deiner Ruhe, wegen deiner Bequemlichkeit, wegen deiner Gesundheit oder was auch immer sonst, dass du deswegen bereit bist, andere Menschen zu verletzen, dass du deswegen bereit bist, alle Umstände dir unterzuordnen, dass du deswegen bereit bist, Beziehungen zu gefährden und kaputt zu machen. Wenn du dieses einmal weißt, welche Umstände, welche Reaktionen hervorgerufen haben und warum, wenn wir diese Erkenntnis einmal haben, dann haben wir etwas getan, was man in den Reparaturvorgängen zerlegen nennt. Dann bist du erstmal in deine Einzelbestandteile zerlegt und hoffentlich zerbrochen aufgrund deiner sündigen Motive. Und jetzt kannst du wieder anfangen, zusammenzubauen. Nachdem du dich selbst zerlegt hast mit diesen Fragen und durch Gottes Geist zerlegt wurdest, der in dir wirkt, kannst du jetzt auf die Knie gehen und Gott bitten, dir zu helfen, das wieder zurechtzubauen. Und Gottes Antwort in Jakobus 1, 19 heißt, sei langsam zum Zorn. Nun, langsam zum Zorn. Was ist das für ein Zorn, der nicht so heiß ist, dass er so lange dauert, bis die Sonne untergeht? Was ist das für ein Zorn, der nicht dem Teufel Raum gibt? Ein Zorn, wo der Teufel nichts kaputt machen kann. Langsam zum Zorn. Nun, der richtige Zorn, der langsam zum Zorn ist, der entsteht auf dem Boden von Gottes Gerechtigkeit. Wenn du erkannt hast, dass du deine Gerechtigkeit, deinen Willen zum Maßstab nimmst, leg alles in die Waagschale, tu alles, um wirklich Gottes Gerechtigkeit nachzustreben. Was meint ihr, warum Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit? Natürlich hat er das nicht in Bezug auf Zorn allein gesagt, sondern allgemein, generell, überhaupt. Gottes Gerechtigkeit muss dein Maßstab sein. Wenn du zornig wirst, weil andere Menschen Gott lästern, ist das in Ordnung. Die Frage ist dann, wie du zornig wirst. Möglicherweise ist es überschießend und nicht langsam zum Zorn. Das ist dann nochmal eine andere Sache. Richtiger Zorn entsteht auf dem Boden von Gottes Gerechtigkeit. Richtiger Zorn ist spürbar in Gnade und Güte eingebettet. Wenn du jemandem gegenüber zornig bist, denk immer daran, Gott ist immer auch gleichzeitig gnädig. Es gibt keinen, über den er zornig ist, dem er nicht gleichzeitig die Vergebung anbietet und bereit ist, selbst alle Schuld zu bezahlen, wie Jesus am Kreuz es tat. Der richtige Zorn ist immer in Gnade und Güte spürbar eingebettet. Das heißt, wenn dein Gegenüber merkt, du bist zornig, weil er etwas gegen Gottes Gerechtigkeit getan hat, gegen Gottes Willen, sollte er gleichzeitig von dir auch einen gnädigen Umgang mit ihm spüren. Wenn du zornig wirst, weil deine Kinder ungehorsam sind, dann müssen deine Kinder Gnade darin spüren, in deinem Zorn. Nicht Hitze oder Kälte, die darin endet, dass man verbietet oder gebietet. Wenn deine Eltern dir Aufträge geben und du hast wirklich gar keine Lust, das zu tun, was deine Eltern jetzt gerade von dir wollen, und du aber ganz genau weißt, ich soll es aber tun, weil Gott mir gesagt hat, ich soll meinen Eltern gehorchen, dann ist es falsch, wenn du sagst, ich tue es, aber mit zerknirschten Zähnen. All dein Tun muss spürbar in Gnade eingebettet sein, auch dann, wenn deine Eltern nicht gut an dir gehandelt haben und vielleicht Dinge von dir erwartet haben, deren du noch nicht gewachsen bist oder wirklich nicht gesehen haben, dass du schon viel getan hast und du kannst das alles nicht gleichzeitig machen. Es ist oft so, dass Eltern nicht das ganze Große überblicken und ihren Kindern gegenüber ungerechtfertigt sind. Der richtige Zorn ist geduldig. Er hat einen langen Atem. Die Zusammenhänge, in denen über Gottes Zorn gesprochen wird, sind eben diese Sachen, die ich euch sage. Ja? Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder eine andere Übersetzung von geduldig wäre langsam zum Zorn. Und der richtige Zorn ist voller Liebe. Liebe sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Richtiger Zorn ist immer voller Liebe. Das ist es, was den Zorn zu einem langsamen Zorn ausmacht. Und wir können jetzt die gleiche Anleitung auch auf das Wachsen im gerechten Zorn übertragen. Was sind die höheren Umstände? Frage doch danach, was die höheren Umstände sind. Denkst du, es ist für Gott so ein kleines, dein Auto weiterlaufen zu lassen? Oder die Ladefähigkeit deines Handys noch um ein paar Monate zu verlängern? Guck mal, er hat doch alles unter Kontrolle. Wenn du zornig bist über Dinge, die Gott zugelassen und gemacht hat, dann sagt Zorn eigentlich, ich glaube dir nicht, Gott. Gott sagt, alle Dinge wirken zum Guten denen, die ihn mich lieben. Aber wenn du dabei zornig bist auf Gott, weil er das getan hat, sagst du damit, ich glaube es nicht. Gott hat das Auto kaputt gemacht. Und er sagt, alle Dinge wirken zum Gut denen, die mich lieben. Aber dein Ärger verrät, du glaubst nicht, dass Gott die Kontrolle über all diese Dinge hat. Ja, er führt dich zu diesen unerledigten Arbeiten an jenem Tag. Er führt Menschen zu dir, die deine Zeit in Anspruch nehmen. Und dann sagt Gott auch noch, ich führe dich auf rechter Straße, Psalm 23. Und du sagst, das glaube ich nicht. Dein Zorn, dein Ärger, all das, was dazugehört zu Zorn, zu dieser ganzen Großfamilie, sagt aus, ich glaube dir nicht, Gott, dass du mich wirklich auf rechter Straße führst. Oder zumindest den da nicht auf rechter Straße geführt hast, der jetzt in mein Leben getreten ist und mir meine Zeit genommen hast. Aber Gott vertrauen, also dass er alles unter Kontrolle hat, ist nicht das eigentliche Ziel. Es ist nicht einfach die Zeichen, Zorn ist oft ein Zeichen dafür, dass du nicht glaubst, dass du Gott nicht vertraust. Aber das ist nicht alles. Vielmehr geht es bei der Veränderung darum, dass wir in das Ebenbild von Jesus Christus verändert werden. Und das ist das Tiefere, das dabei geschehen soll. Sicherlich ist es Gott glauben und vertrauen die eine Sache. Aber die andere Sache, er sorgt dafür, dass dieser Mensch dir nochmal zusätzliche Aufgaben gegeben hat, damit seine Arbeit an dir zur Vollendung kommt. Er arbeitet an dir, damit du in das Bild seines Sohnes verändert wirst. Und manchmal braucht er dafür das kaputte Auto, manchmal braucht er dafür das kaputte Handy oder irgendwas anderes, was kaputt gegangen ist. Manchmal braucht er dafür Menschen, die uns ins Leben treten und uns ärgern, Menschen, die unsere Zeit beanspruchen, damit er dir zeigt, was dich zornig macht, wo in deinem Herzen noch Arbeit ist, dich zu verändern in das Bild seines Sohnes. Die Frage zu der Reaktion ist, was ist die richtige Handlung? Wie sollte ich richtig reagieren in dieser Situation? Eine Reaktion voll Liebe, Gnade, Geduld, Güte. Und wenn das, was dort passiert ist, tatsächlich gegen Gottes Gerechtigkeit verstoßen hat, mit Zorn, aber sei langsam zum Zorn. Das ist ja das langsam zum Zorn werden. Eltern, ich möchte euch einfach mal fragen, stellt euch vor, ihr würdet immer, wenn eure Kinder euch ungehorsam sind und ihr seid zornig, weil sie schon wieder Gott ungehorsam sind, indem sie euch nicht gehorchten. Und ihr würdet immer all diese Probleme mit Gnade und Güte, mit Liebe angehen, geduldig. Ihr würdet anders zornig sein. Abgesehen davon sind wir oft zornig, weil sie nicht Gott ungehorsam waren, indem sie uns nicht gehorchten, sondern weil sie uns nicht gehorsam waren. Ja, das ist oft unser größtes Problem als Eltern. Nun, was sind die richtigen Reaktionen? Das erste ist, du gehst ins Gebet. Und je nachdem, was dein Problem ist, musst du lernen, diese Sache Gott abzugeben. Wenn finanzielle Sorgen dein Problem sind, dann musst du lernen, dass Gott dir hilft, dass er dich durchträgt. Dann hast du ein Problem, damit Gott zu vertrauen, ihm zu glauben. Wenn es andere Menschen sind, die dir immer wieder Ärger verursachen, dann ist es möglicherweise, dass du den Nächsten nicht liebst und sehr selbstsüchtig auf dich bezogen bist. Und so gibt es so viele Möglichkeiten, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Gottes Wille müssen deine neuen Motive werden. Das sind die richtigen, die göttlichen Motive. Ich möchte mit einem kleinen Beispiel zum Nachdenken schließen. Nicht eine Geschichte, sondern einfach ein Beispiel. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ein Knecht von der Arbeit nach Hause kommt und er hat auf dem Feld gearbeitet und sein Herr, also und es ist jetzt Abendbrotzeit, wird sein Herr sagen, ach du Sklave, komm, setz dich hin, ich bediene dich mal, ruh dich aus. Wird er nicht seinem Sklaven sagen, gürte dich, setz dich zu Tisch, bediene mich und wenn ich gegessen habe, danach kannst du auch essen und trinken. Und Jesus lehrt seinen Jüngern zu sagen, ich bin ein unnützer Knecht. Ich habe getan, was ich zu tun schuldig war. Gibt es jemanden von euch, der, nachdem er den halben Arbeitstag gearbeitet hat für seinen Chef, dann aus der Pause rauskommt und verwundert ist, wenn der Chef ihm sagt, so, jetzt machst du noch die anderen Aufgaben. Du sagst, ich bin hier 8 Stunden. Ich habe getan, was ich zu tun schuldig bin. Natürlich ist es logisch, dass der Chef mir nach 4 Stunden die weiteren Aufgaben gibt. Und es ärgert dich auch nicht. Wenn der Chef nach den 8 Stunden vielleicht kommen würde, dann sieht es anders aus. Wenn du ein Sklave Christi bist, der Knecht Gottes, sein Sklave, und du gesagt hast, mein ganzes Leben gehört Gott, oder hat sich jemand bekehrt und hat gesagt, mein halbes Leben gehört dir? Also wenn du gesagt hast, mein ganzes Leben gehört dir, Gott, und dann Gott sagt, nachdem du von der Arbeit nach Hause kommst, du kommst vom Feld, du gehst jetzt in dein Haus, atme tief durch, und dann sag, Herr, was ist jetzt die nächste Aufgabe? Das ist ein Beispiel dafür, dass du nicht deinen Willen genommen hast, sondern nach Gottes Willen gefragt hast. Was ist, wenn die Hausfrau, die wartet, dass der Mann endlich nach Hause kommt und die sagt, dann ist es meine Zeit, der hat nicht so einen schweren Arbeitstag gehabt wie ich mit den vielen Kindern, und die dann sagt, jetzt wird mein Mann nach Hause kommen. Und Herr, was ist die nächste Aufgabe, die du für mich hast? Statt zu erwarten, dass er mir jetzt die Arbeiten abnimmt. Oder wenn die Kinder ihre Hausaufgaben gemacht haben und dann sagen, Herr, mein Leben gehört dir, was ist jetzt der nächste Auftrag, den du für mich hast? Anstatt sich zurückzuziehen und einfach zu tun, wozu sie Lust haben, und wenn dann die Eltern kommen und eine Arbeit geben, dann ärgern sie sich. Und ihr könnt diese Beispiele noch endlos weitermachen. Aber wenn wir als Sklaven Christi echt das ernst nehmen würden, dass unser Leben Gott gehört, dass wir seine Sklaven sind, und wir sagen würden, Herr, ich habe einfach nur getan, was ich zu tun schuldig bin, und was ist jetzt der nächste Auftrag? Dann würden wir nicht zornig werden. Und wenn wir zornig werden, dann richtig, in gerechter Weise, in Gottes Sinn. Amen. Lasst uns zum Schluss nochmal aufstehen und beten. Himmlischer Vater, du bist gerecht. Und wenn du zornig bist, dann bist du immer gerecht. Du bist gütig und gnädig, voller Erbarmen und Treue. Du bist langsam zum Zorn. Aber du wirst keine Sünde ungestraft lassen. Wir Menschen sind so oft so zerstörerisch zornig, weil wir unser eigenes Reich aufzubauen suchen, weil wir nach unserem eigenen Willen urteilen. Und wir brauchen so dringend eine Veränderung unseres Herzens in dein Bild. Lehre uns, langsam zum Zorn zu sein, wie du es bist. Ein Zorn, der immer in Gnade geschieht, mit der Bereitschaft zu vergeben. Ein Zorn, der immer gerecht ist, nach deinem Maßstab. Ein Zorn, der immer voller Liebe ist, der bereit ist, einzuschreiten für deine Gerechtigkeit, für dein Reich, und der sich immer zurückzieht, wenn es um uns geht. Ich bitte dich um diese Veränderung unseres Herzens in all den verschiedenen Eigenschaften, in denen du uns verändern möchtest und musst. Ich bitte dich in Jesu Namen darum. Amen.